ARD.
Wir sind auf einem Fußballplatz in Erfurt. Es läuft ein Freundschaftsspiel zwischen zwei Kreisligamannschaften. Stell dir vor, du bist Stürmer mit der Nummer 9. Du tauchst vor dem Torwart auf, 1 gegen 1. Ihr prallt zusammen. Du rappelst dich schneller auf als der Keeper, bist dann vor ihm am Ball und machst das Tor doch noch. Du jubelst. Und der Torwart pöbelt dich an. Was machst du? Der Stürmer in unserer Geschichte lässt sich das nicht gefallen.
Und dann habe ich ihm halt gesagt, Dicker, entspann dich. War doch ein schönes Tor. So ist doch alles in Ordnung. Und daraufhin hat dann einer von meinen Mitspielern, von meinen eigenen Mitspielern, gerufen, ey, halt mal die Fresse, diskutier nicht so.
Dieser Mitspieler des Stürmers kommt dazu, baut sich vor ihm auf. Beide stehen Stirn an Stirn.
Machst jetzt hier so eine Szene, obwohl ich gerade ein Tor geschossen habe für deine eigene Mannschaft, für so dumm. So, und du willst mir jetzt da noch querkommen? Alles klar, let's go.
Und noch jemand mischt sich ein.
Und dann hat er mein eigener Torwart angefangen, mich anzuschreien. Von ganz hinten. Und da war vorbei.
Sein eigener Torwart pöbelt von hinten übers ganze Spielfeld. Und dann tickt die Nummer 9 aus.
Entweder bist du Opfer oder Täter. Und ich habe mich ganz schnell dafür entschieden, Täter zu werden.
Die erste Faust geht ans Kinn des Gegenspielers. Der taumelt und geht zu Boden.
Dann hat der Nächste eine gefangen, der Nächste und der Nächste. Ich bin auf die alle losgegangen, es war mir scheißegal.
Die Nummer 9 verprügelt jeden, der sich ihm nähert. Egal ob Gegner oder Mitspieler. Dann rennt er zur Kabine, holt seine Tasche und niemand stellt sich ihm mehr in den Weg. Als er auf seinem Fahrrad davonfährt, hört er schon die Polizeisirenen.
Ich hoffe nicht, dass das arrogant ist, aber natürlich habe ich mich übertrieben gefreut. Natürlich, ich bin mit einem Kratzer da rausgegangen. Die anderen sahen schlimmer aus, 100%. Ich weiß es, weil ich weiß, wie meine Hände aussahen.
Wie sahen die aus?
Blutig.
Ihr hört Spielabbruch. Folge 1. Der ganz normale Wahnsinn. Alle 4 Folgen von Spielabbruch findet ihr schon jetzt in der App der ARD Audiothek. Ich bin Hubertus Koch.
Ich bin Yusuf Mirsad. Und wir haben für diesen Podcast das gemacht, was uns am meisten Spaß macht. Auf dem Fußballplatz gechillt.
Weißt du, wie das hier aussieht, Hubi? Wie damals, wenn man so ein richtig geiles Turnier hat im Sommer. So mit Grillstand, Brötchen, dies, das.
Wir sind hier bei einem Kreisligaspiel in Bremen. Letzter Spieltag der Saison, Aufstiegsspiel, alles oder nix.
Boah, was für ein Ball, was für ein Ball.
Oh. Das war so ein heftiger Pass, genau in die Schnittstelle.
Heftiger Fußball von ganz normalen Leuten. Kein Videoschiri, kein Business, kein Bullshit. Dafür aber schnörkellose Ansagen in nach Schweiß stinkenden, weiß gefliesten Kabinen.
Wozu machen wir das hier alles vorm Spiel? Ich dachte, wir wollen die auffressen. Aber ihr müsst hier 10, 15 Minuten richtig volle Granate drücken, pressen, ficken, bumsen, was ihr wollt. Und dann werden die tot sein.
So klingt Fußball, wenn es dir was bedeutet. Oder halt auch so.
Der Trainer ist in Tränen ausgebrochen. Er war am Weinen, als wären sie gerade Weltmeister geworden. Das war das Ende, das Highlight seiner Karriere. Er war am Weinen.
Ey, in dieser hyperindividualisierten Gesellschaft, in der wir leben, wo alle nur mit Kopfhörern im Fitti hängen oder alleine vorm Bildschirm zu Hause, wo gibt's sowas noch? Teamgeist. Also zusammen für etwas kämpfen und zusammen was erreichen.
Das ist die eine Seite des Amateurfußballs. Aber es gibt noch eine andere. Weil genauso real wie die Bratwurst am Spielfeldrand ist seit Jahren auch die Gewalt auf dem Platz. Ich selber kicke im Bremer Umland. Und ich bin auch schon Leuten wie der Nummer 9 vom Anfang der Folge begegnet. Ich kenne das Gefühl, wenn es heftig Beef gibt, eine Schlägerei ausbricht, der Schiri dann abbricht und das ganze Spiel irgendwie umsonst war. Und das ist ja nicht nur bei uns in Bremen so.
Erschreckende Bilder aus dem deutschen Amateurfußball.
Mindestens ein Schuss.
Innerhalb von Sekunden eine Massenschlägerei.
Das Spiel muss abgebrochen werden.
Am Ende stehen 9 Streifenwagen und ein Rettungswagen neben dem Platz.
Ich habe das Gefühl, da kippt gerade was. Die Gewalt wird immer krasser und ekliger.
Also, was geht hier eigentlich ab? Woher kommt die Gewalt im Amateurfußball? Oder besser gesagt, im Männer-Amateurfußball? Darauf gibt's keine einfachen Antworten. Wir haben trotzdem versucht, welche zu finden. Und dabei ist mir eine Sache klar geworden. Hier geht's nicht um irgendwelche Einzelfälle, um Opfer oder Täter. Hier geht's um uns alle. Und darum, ob hier gerade für Millionen von Menschen etwas kaputt geht. Ein Sport, der immer mehr war als nur ein Sport. Ein Ort für uns alle. Ein Zuhause.
Dann würde ich mal sagen, wollen wir leicht anfangen. Du kannst dich entspannt hinsetzen, ne? Du kannst,
ja, alles gut.
Wenn du willst, können wir auch auf den Boden sitzen.
Wir haben jemanden getroffen, der sich mit Gewalt im Amateurfußball echt gut auskennt, weil er es selber schon erlebt hat. Und dieser jemand ist heftig motiviert.
Und von 1 bis 10, wie sehr hast du Bock heute?
Ich habe richtig Bock, sehr viel.
Auf zu lügen, ich weiß, du hast keinen Bock.
Nein, ich habe wirklich Bock, sonst wäre ich nicht hier gewesen.
Darf ich vorstellen? Ansar. Er ist Mitte 20, aus Bremen und so ein organisierter Junge. Wenn du mit dem einen Termin ausmachst, dann fragt er dich einfach nach der Kalenderwoche.
Also ist im Grunde genau das Gegenteil zu dir, der dauernd zu spät kommt und der verpeilteste Typ ist, mit dem ich je zusammengearbeitet habe.
Meine Damen und Herren, das bin ich.
Aber in zwei Sachen sind wir uns krass ähnlich. Ansar hat afghanische Wurzeln, genauso wie ich. Und wenn wir an unsere Kindheit denken, denken wir an Fußball.
Das erste Mal habe ich in Kunduz, eine Stadt in Afghanistan, da habe ich angefangen Fußball zu spielen. Das war zu circa 300-400 Meter von unserem Zuhause weg. Wir haben sozusagen in so einem Tal gewohnt und oben war das Feld und da haben wir auf dem Fußballfeld Fußball gespielt.
Ein richtiges Fußballfeld.
Ja. Genau, so ein richtiges Fußballfeld. Also, da war kein Rasen, weil in Kunduz, da ist ja 40 Grad im Sommer, da wächst ja kein Rasen.
Ansar flieht mit 12 Jahren von Kunduz nach Bremen. Und ehrlich gesagt geht es ihm erstmal so wie vielen Geflüchteten. Du kommst in ein fremdes Land, fremde Sprache, bist fast allein. Aber es gibt einen Ort, an dem das alles egal ist.
Fußball hat ja auch irgendwo keine Sprache. Und wenn du fußballverrückt bist, dann sprichst du die Fußballsprache und nicht die Sprache, die man fürs Alltag braucht.
Also meldet Ansar sich bei einem Fußballverein an. Als Jugendlicher hängt er die ganze Zeit auf dem Platz ab und spielt ungefähr jede Position einmal durch. Bis zu diesem einen Spiel. Da ist Ansar 16 und sein Verein spielt gegen Werder Bremen. Zwar nur gegen die dritte oder die vierte Mannschaft von denen, aber trotzdem richtig krass. Aber Ansars Team kackt richtig ab. So ein Spiel, wo du einfach nur willst, dass es endlich ein Ende hat.
Der Schiedsrichter war so schlecht, er hat uns richtig verpfiffen, müsste einen Elfmeter geben, der müsste einen Foul geben.
Ansars Team verliert das Spiel sowieso klar und deutlich, mit 0-10. Aber trotzdem muss Ansar die ganze Zeit an den Schiri denken.
Ich dachte, vielleicht kann ich das auch besser machen. Vielleicht die andere Seite mal kennenlernen und sehen, wie ist das denn, wenn man selber Schiedsrichter ist. Danach habe ich gesagt, so im Auto, ja komm, ich werde Schiedsrichter.
So, Bruder. Und wie gesagt, Ansar ist ein korrekter und genauer Typ. Wenn er was sagt, dann macht er das auch. Er meldet sich für einen Schiedsrichterlehrgang an. Und erstmal läuft das so mittel.
Ich war schüchtern am Anfang. Erstmal da ankommen, wurde uns erzählt, man soll da hingehen, sich vorstellen, sagen, hier, ich bin Schiedsrichter und am besten in schwarzen Kleidung und nicht irgendwie so kaputte Jeans oder so, weil das macht keinen guten Eindruck.
Ansar ist unsicher, macht sich Gedanken, welche Hose er anziehen soll und wie er rüberkommt. Fühle ich irgendwie. Paar Monate später darf er, bisschen nervös, endlich seine ersten Spiele pfeifen.
So, hallo Jungs, ich begrüße euch zum heutigen Spiel, Findorf gegen Union.
Schon ganz am Anfang, als Ansar mit 17 schüchtern seine ersten D-Jugendspiele pfeift, schon da kriegt er eine Vorahnung von dem, was ihn erwartet. Denn bei den Spielen von kleinen Kindern, so 11-12 Jahre, wo nur ein paar Zuschauer da sind und ja eigentlich alles easy ist, schon da geht's ganz schön ab.
Irgendwann hat der Trainer so richtig gemeckert, so der fängt als erstes an und dann die Eltern. Und dann gab's so irgendwie so Zuruf, Schiri, ich stich dich ab. Ich dachte mir so, okay, jetzt ist für mich dieser Punkt erreicht. Ich habe gesagt, Spiel ist abgebrochen.
Ansars erster Spielabbruch, in der D-Jugend wohlgemerkt. Nur, das war's ja noch nicht.
Auf dem Rückweg zur Kabine beim Kunstrasenplatz am Tor, da hat mich der Trainer am Hals gepackt, hat mich so geschoben, so, hat mich beleidigt, du Bastard, so, ne? Das war die erste Gewaltserfahrung. Das war nur am Hals packen, aber schon war nicht so schön.
Ich
finde es crazy, wie er das so sagt. War nur am Hals packen, aber war schon nicht so schön. Ja, Digga, wie nur am Hals packen? Das geht nicht.
Also so irgendein Mann, der vielleicht so 40, 50, 60 Jahre alt ist, der so ein ehrenamtlicher Kindertrainer ist, der hat mich dann gewürgt. Also ganz normal, so ist halt Amateurfußball in Deutschland.
Also frage ich mich halt so, was hat er erlebt, dass er das so als normal ansieht?
Du erinnerst dich, die Spiele, die wir zusammen gesehen haben, dass auch öfter so Schilder aufgestellt waren von wegen, ey, bitte nicht ins Spielfeld reinschreien, das ist hier nicht die WM, alle machen das ehrenamtlich unter dem Motto, ey, bitte alle mal ein bisschen chillen, weil das ist hier auch nur Hobbyfußballmäßig. Mhm. Also offensichtlich ist das ja derart normal, dass das, so wie er ja es auch beschreibt, alltägliche Vorkommnisse sind.
Hansas Spielabbruch ist halt echt nur einer von vielen.
Denn 900 Spiele werden jedes Jahr abgebrochen, weil irgendwer ausrastet. Das sagt der DFB. Bei 1,5 Millionen Spielen pro Jahr klingt das ja erstmal nicht nach so viel, habe ich zumindest gedacht. Aber wir haben uns auch angeschaut, wo der DFB diese Zahlen eigentlich her hat. Und ich sag mal so, da sind schon einige Fragen offen geblieben. Aber dazu kommen wir später noch.
Hans hat versucht damals, das Ganze erstmal abzuhaken. Er schreibt einen Bericht an den Bremer Fußballverband und hört dann monatelang erstmal nichts mehr. Solche Zwischenfälle sind ein richtiger Abfuck. Aber das Pfeifen macht ihm dennoch richtig Spaß. Und es gibt da jemanden, der ihm helfen will, der ihn pusht. Einen Türöffner. Eine gute Seele, die es eigentlich in jedem Verein gibt. Dieser eine Typ, den einfach jeder kennt und der immer da ist und für immer da sein wird. So, als wäre er da am Spielfeld dran festgewachsen.
Unser Ehrenpräsident Fred, jeder kennt ihn. Die meisten Unterstützungen habe ich von ihm bekommen.
Anzahl redet eigentlich immer sehr rational und ich würde sagen sehr steril. Liegt vielleicht daran, dass wir Deutsch reden, aber wenn er über Fred und seinen Verein spricht, dann blüht er richtig auf.
Man hatte nicht viel Geld und der hat auch dafür gesorgt, zum Beispiel, dass ein Trainingslager von mir dann bezahlt wurde. Das ist so eine Sache, was ich nicht vergessen werde.
Was sagst du, inwiefern hat Fußball dir geholfen, hier anzukommen in Deutschland?
Fußball hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Anteil. Jetzt in meinem Umfeld, in meinem Freundenumfeld. Wenn ich heute zum Verein gehe und ich sehe die Leute, die kennen mich von vor 10 Jahren und das ist so schön.
In Anzas dritten Jahr als Schiri verändert sich was. Er wird zwar immer noch oft beleidigt, aber je mehr Spiele er pfeift, desto sicherer wird er.
Die sind alle auf deine Entscheidung angewiesen. Du darfst jetzt anpfeifen, du darfst die Richtung anzeigen.
Und siehe da, die Leute hören auf ihn. Der schüchterne Anzal ist auf dem Platz jetzt der souveräne Schiri.
Das macht mich selbstbewusster. So einfach, wie nennt man diese, kennst du Respawn? Achso, diese
Sag mal auf Afghanisch.
Wort Respawn, das ist doch, wo ich mir...
Achso, du hast das Spiel in deiner Hand.
Ja, du hast die Leine in der Hand. Das habe ich auch irgendwann gemerkt. Ja, du kannst das und ich habe auch ganz viel Lob bekommen vom Verein und dadurch kriegst du noch mehr Selbstbewusstsein.
Und irgendwann kriegt Anza einen Anruf. Er darf aufsteigen und pfeift ab jetzt in der A-Junioren-Verbandsliga. Mit 22 in der höchsten Jugendspielklasse Brems. Nicht schlecht.
Oh geil, jetzt habe ich geschafft, auch zu Elite-Schiedsrichter in Bremen zu gehören.
Elite-Schiedsrichter, so Road to Bundesliga-mäßig. Anza hat das Gefühl, er könnte es richtig weit bringen und will Profi-Schiedsrichter werden. Aber schon während er bei den A-Junioren pfeift, merkt er, es sind nicht alle Spiele gleich. Denn es gibt bestimmte Vereine, wenn die auf dem Spielplan stehen, ist er schon am Abend zuvor richtig angespannt.
Diese Vereine, die sind nicht einfach zu handeln. Dann mache ich mir auch schon Sorgen. So, ne? Da muss man aufpassen und dann habe ich schon ein bisschen Angst. So. Du weißt es nicht, du weißt es wirklich nicht, was auf dich zukommt.
Diese Vereine, die gibt's in fast jeder Liga. So Mannschaften, wo du weißt, wenn es gegen die geht, gibt's Stress. Da gibt's auf jeden Fall Palaver. Üble Fouls und wenn du Pech hast, Schlägereien. Anza fällt damals schon auf, dass der Bremer Fußballverband zu manchen Spielen gar keine Schiedsrichter mehr schickt, weil es da einfach immer knallt.
Vieles kommt ja auch leider so aus dem Bereich, wo, ich sag mal so, Migrationsanteil zu hoch ist.
So, also Anza mit Migrationshintergrund sagt uns gerade allen Ernstes, die Ausländer sind schuld.
Viele Leute würden auch sagen, genau so ist es. Also die Leute, die ich kenne, die Fußball spielen, die sagen mir, Digga, gegen die Teams mit großem Migrationsanteil gibt es auf jeden Fall immer mehr Stress als gegen die ohne. Und es wurde eine Untersuchung auch gemacht und die hat herausgefunden, dass Vereine mit Migrationsbezug im Namen, also im Vereinsnamen, überproportional oft an Spielabbrüchen beteiligt sind. Und zwar sowohl auf Täter- als auch auf Opferseite.
Das Thema ist tiefer, als man denkt. Ich habe ja selber in Bremen-Hochting gespielt, in einem Verein, der geprägt ist von diesem Migrationshintergrund, weil wir halt ein sozial benachteiligtes Viertel sind und voll sind immer so. Und immer wenn wir aber gegen ein Viertel gespielt haben, was so meistens deutsch war und so aus so einem Bougie-Viertel war, ne, also da,
Rich Kids.
Die Rich Kids, ne, die haben uns immer so ein ekliges Gefühl gegeben, wenn wir gegen die gespielt haben, so als wären wir richtig krass asozial, also wir wurden geframed, so in so einer Art self-fulfilling prophecy, also dass die sowieso uns gesagt haben, ihr seid asozial, bis wir irgendwann selber gedacht haben, wir sind asozial.
Ja, ich finde halt interessant, dass man, glaube ich, ja auch mal verstehen muss, dass nicht die Nationalität oder die Ethnie damit zu tun hat, ob du ein gewisses Gewaltpotenzial oder wie auch immer in dir hast, sondern vor allem die soziale Herkunft. Und da sind wir ja beim Thema Brennpunktviertel oder Armutsbetroffenheit, dass das viel mehr damit zu tun hat.
Safe. Du nimmst das ja mit auf das Fußballfeld. Und die Leute kennen halt vielleicht da, wo die aufgewachsen sind, halt wahrscheinlich nur Gewalt. Und das ist ja auch legit das, was Anzahl uns versucht hat zu sagen.
Auslöser ist dafür privater Alltag und ich glaube an dein Umfeld.
Für Anzahl geht es bei der Frage also nicht um die Herkunft, sondern um die Lebensumstände der Spieler. Also den sozialen Background. Wie du aufwächst, wie du erzogen wirst, ob du Leute hast, die dich supporten, ob du viel Diskriminierung erlebst.
Anzahl muss auf jeden Fall immer wieder solche Spiele pfeifen. Also solche, wo du dir danach einfach nur denkst, what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Das ist doch kein Fußball mehr. Und zu so einem Spiel fährt Anzahl auch an einem Sonntag im Oktober 2023. Zu einer Bezirkssportanlage in Bremen-Findorf.
Ich habe mich darauf eingestellt, okay, ja, du hast mit einer Mannschaft zu tun, die zum größten Teil kein Deutsch sprechen, zum größten Teil sich nicht gut artikulieren, zumindest mehr als die Hälfte, die sind nicht so lange hier in Deutschland. Und ich habe auch mal gehört gehabt, dass diese Mannschaft nicht so einfach ist zu leiten.
An dem Tag spielt im Fandena und die Bremer Mannschaft ist unter seinen Schiri-Kollegen nicht so beliebt. Die Spieler sollen aggressiv sein und viel diskutieren. Aber Ansar weiß, dass er mit solchen Spielen klarkommen muss, wenn er noch weiter hoch will. Und er glaubt auch, dass er hier heute einen Vorteil hat.
Ich dachte mir, okay, du bist auch Ausländer. Wahrscheinlich wirst du es einfach haben als ein Deutscher mit blonder Haare. Ja, war es einfach nicht der Fall.
Wir schreiben die Schlussphase. Im Fandena liegt zurück. Sie schaffen es immer weniger, sich Chancen rauszuspielen und faulen und meckern immer mehr. Anzahl lässt sich das nicht gefallen.
Nee, so geht es nicht. Ich pfeife das, ich entscheide das, was hier passiert, was faul ist und was nicht.
Er versucht, die Leine in der Hand zu behalten und es klappt auch ganz gut. Bis kurz vor Schluss.
Und dann kam halt der schreckliche Moment.
Willst du mir vielleicht mal das Video zeigen?
Ja, kann ich machen. Eigentlich wollte ich mich davon trennen, löschen. Eigentlich gucke ich mir das nicht an.
Aber für mich macht Anzahl eine Ausnahme. Er hält mir sein Handy hin. Auf dem Display sehe ich Spieler in türkisen und schwarzen Trikots, ein heftiges Gedränge direkt vorm Tor. Und ein paar Meter weiter an der Strafraumgrenze steht Ansar in seinem neon-orangenen Shirt. Er gibt eine Ecke.
So, Ecke. So, da pfeife ich ab.
Offensivfoul. Die Spieler von Mfandena beschweren sich, reißen die Arme hoch, weil die Entscheidung einfach nicht checken.
Da, guck mal da, hinter dem Türkis.
Ja. Yeah. Der kommt angesprungen.
Ein
Spieler im schwarzen Trikot rennt von hinten auf Ansar zu.
Was?
What the fuck? Er tritt Ansar einfach voll in den Rücken. Das sieht extrem heftig aus. Ansar knallt mit voller Wucht auf den Boden, rollt über den Rasen und bleibt erstmal liegen.
So krass als Schiedsrichter zum Boden gebracht werden.
Ach du Scheiße.
Weil ich auf dem Boden lag, hat mich auch einer noch einen Tritt verpasst, so in den Rücken. Das musst du erstmal realisieren, so bist du halt komplett schutzlos und hilflos in dem Moment.
Er erinnert sich, dass danach noch mehr Spieler auf ihn eintreten, während er auf dem Boden liegt.
Wann hast du diesen Schmerz erst gefühlt? Erst in der Kabine? Oder?
Erst später in der Kabine.
Der Krankenwagen kommt und nimmt Anzahl mit. Er sieht noch, dass die Mannschaft von dem Typen jetzt am Spielfeldrand mit Bier chillt. Zwischen Zuschauern, die grillen, so als wäre nichts gewesen. Zur Polizei wird der Spieler später sagen, das ist Fußball. Ansa fühlt den Schmerz in seinem Rücken. Aber nicht nur da ist vielleicht gerade was kaputt gegangen, sondern auch ein Gefühl, für das er lange und hart gearbeitet hat. Respekt.
Wir haben eine Autorität, wir haben eine Vorbildfunktion und diese wurde halt kaputt getreten.
Ansa kommt ins Krankenhaus. Logischerweise kann er erstmal nicht mehr pfeifen. Und vielleicht will er das auch erstmal nicht mehr. Er überlegt in der Zeit viel, wie es mit seinem Traum weitergehen soll und vor allem ob.
Eine Sache wie im Fanena, ich hoffe, dass mal nicht passiert, aber wenn es dazu kommt, genau, dann ein zweites Mal mache ich nicht mit.
Das Ding ist, die Gewalt eskaliert in dieser Zeit ja nicht nur bei Ansa in Bremen. Das Internet ist voll von Videos von Schlägereien auf Fußballplätzen. Im Ruhrgebiet, in Berlin, in Hamburg, überall in Deutschland. Aber die schlimmste Schlägerei, das absolute Worst-Case-Szenario, das passiert 2023 bei einem Freundschaftsturnier in Frankfurt. Der 15-jährige Paul kassiert damals einen Schlag gegen den Kopf und kommt dann mit Hirnblutungen ins Krankenhaus. Und 3 Tage später ist er tot. Der Täter war erst 16 Jahre alt. Also, da wollten Jugendliche Fußball spielen und danach lebt einer von denen nicht mehr. Und wenn man diese Schlagzeilen verfolgt oder einfach regelmäßig Amateurspiele guckt, dann muss man ja anerkennen, sowas kann jederzeit wieder passieren. Und da stellt sich doch die Frage, was geht ab bei den Leuten? Also vor allem bei denen, die so ausrasten. Wir wollten in diesem Podcast unbedingt mit einem Täter sprechen. Jemand, der selber auf dem Platz gewalttätig war und uns Antworten geben kann. Wir haben lange recherchiert. Wir haben mit Vereinen geredet, mit Trainern, mit Spielern. Und alle sind sich einig. Die Gewalt ist da, die Gewalt nervt, die stört und jeder hat irgendeine Geschichte. Die erzählen die Leute gerne. Aber jemanden zu finden, der vor dem Mikro darüber spricht, dass er selbst die Leute verprügelt hat, das ist schwer. Denn da hat keiner Bock drauf. Und nachdem uns mehrmals Leute abgesprungen sind, habe ich einen Aufruf gestartet.
Jeder, der Fußball spielt, weiß, da wird beleidigt, schön und gut. Da wird aber auch gerne mal gekloppt und ein Spiel abgebrochen. Und wir suchen aber jemanden verzweifelt, der selber Gewalt angewendet hat.
Und auf diesen Aufruf hat sich tatsächlich jemand gemeldet. Einer, der reden will.
Entweder bist du Opfer oder Täter. Und ich habe mich ganz schnell dafür entschieden, Täter zu werden.
Ihn habt ihr am Anfang schon gehört. Die Nummer 9. Der Typ, der die Gegner und seine eigene Mannschaft verprügelt hat.
Das ist auch immer so das Gefährliche bei mir damals gewesen, wenn ich die Kontrolle komplett verliere. Ich war im Überlebensmodus. Das war du oder ich.
Und diese Nummer 9 treffe ich in der nächsten Folge.
Das war die erste Folge von Spielabbruch. Alle 4 Folgen findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt die Folge doch gerne euren Friends und eurer Fam. Und lasst uns eine Bewertung da, das hilft anderen, den Podcast zu finden. Ich bin Yusuf Mirsad.
Und ich bin Hubertus Koch. Autorin Pamina Rosenthal. Redaktion Lea Utz und Jean-Luc Pignon. Musik und Sounddesign Marcel Becker-Neu.
Spielabbruch ist eine Co-Produktion von Radio Bremen und dem BR Story Team 2025. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Levi Pennell und Fabian Raschagai kennt ihr sicher von eurer For You-Page auf Instagram und TikTok. Jetzt bringen die beiden ihre Geschichten dahin, wo endlich mal mehr Zeit als 90 Sekunden ist. In ihrem Podcast Musste durch sprechen sie offen über ihr Leben, erzählen euch, was hinter den Kulissen als Social-Media-Shooting-Star abgeht und tauchen ab in große Lebensfragen und tiefe Rabbit-Holes. Und die Community ist hautnah dabei. HörerInnen schicken Fragen und Stories, die die beiden direkt aufgreifen. Mal absurd, mal tiefgründig, aber immer unterhaltsam. Und am Ende ist das ein Podcast für alle, die sich auch manchmal lost fühlen und trotzdem weiterlachen wollen. Am Ende gibt's eben nur eine Lösung. Musste durch. Aber nicht allein, sondern mit Levi und Fabi. Musste durch mit Levi und Fabi gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek und als Videopodcast auf YouTube und Spotify.